Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Herzlich willkommen bei der dritten Folge der Sonderedition von Erzähl mir von Wien. In der Sonderedition reden Fritzi und Daniela über Orte oder Dinge in Wien, die sie verbinden und wie in der letzten Folge, da ging es ums Hochhaus in der Herrengasse, schon angekündigt, geht es heute um Mozart in Wien. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass der Bleistift Hartmut der Baumeister war vom Palais Liechtenstein in der Herrengasse und ein Mäzen vom Mozart.
Ja.
Und auf den Mozart sind wir eigentlich deswegen gekommen, weil wir gemeinsam in der Oper waren und uns den Don Giovanni angeschaut haben. Mhm. Ja, und seitdem habe ich ein bisschen einen Vogel mit dem Don Giovanni und habe ihn mir ungefähr 20 Mal angehört. Und wir singen uns gegenseitig vor, Don Giovanni.
Schrecklich.
Das werden wir wahrscheinlich hier nicht weiter ausführen, weil ein Gesangspodcast soll es bei uns lieber nicht werden.
Ja, jetzt haben unsere Zuhörer vielleicht Angst, dass wir heute umsteigen.
Das machen wir in der nächsten Folge.
Okay.
Wir fangen jetzt so an. Ich weiß ja, dass du immer glaubst, dass immer alle alles wissen, aber ich weiß, dass das nicht so ist. Daher machen wir jetzt am Anfang einen kleinen Mozart-Steckbrief mit den Facts. Also wann wurde der Wolfgang Amadeus Mozart geboren?
Am 27. Jänner 1756.
Und wo?
In Salzburg.
Da müssen wir eigentlich liebe Grüße an die Edith, an die Edith schicken. Die sollte eigentlich den Teil machen. Gestorben ist er aber
5. Dezember 1791 in Wien.
Okay, und wer waren seine Eltern?
Der Leopold und die Maria Anna Mozart.
Und Geschwister?
Hätte er etliche gehabt, sind aber alle gestorben, bis auf seine ältere Schwester, die Maria Anna, die berühmte Nannerl.
Die Nannerl. Und seine Frau?
Seine Frau war die Constanze Weber.
Wie hat er die gekost? Also ich meine jetzt, also, wie war der Kosename?
Naja, eigentlich manchmal Stanzerl, manchmal Konstanze, könnte ich jetzt nicht sagen.
Beruf von Mozart?
Musiker. Beruf war eigentlich, dass er in der Kapelle vom Erzbischof heute angestellt war, so lang bis ihm Fahrt worden ist.
Vom Salzburger Erzbischof?
Vom Salzburger Erzbischof.
Und dann hat
von Colloredo.
Hat das Geld... Da kommen wir noch dazu,
ja,
wie er den. Und das Geld hat er verdient mit Komponieren und Unterricht.
Später dann, natürlich immer nebenbei, aber beim Erzbischof war er angestellt und hat er Gehalt gekriegt. Kein besonders üppiges, aber immerhin doch.
Und wie viele Kompositionen von Mozart gibt's?
Naja, die Frage ist jetzt, weißt du, welche Köchelverzeichnisnummer, auf das können wir ja dann zurück, weil das Requiem hat.
Ja, zufällig. Aber nur, weil du es mir vorher gesagt hast.
Das war schon so wurscht.
626.
Genau, nachdem, Entschuldige, ich habe genau gesagt. Und nachdem das letzte war.
626.
20. Ja.
Und wer war dieser Köchel überhaupt?
Naja, es war so, dass der Leopold Mozart, also der Vater, der ja ein wahnsinniger Ehrgeizling war, Werkverzeichnis begonnen hat. Aber das war, glaube ich, eher, also nicht, also ganz sicher nicht vollständig, kann es ja auch nicht sein, weil er früher gestorben ist. Der Mozart selber hat ein Verzeichnis seiner Werke angefangen.
Ein Verzeichnis.
Verzeichnis. Und hat, das war aber auch nicht vollständig. Und dieser Köchel, der war, hat von 1800 bis 1877 gelebt, war an und für sich ein Jurist und ein Historiker und offensichtlich ein Mozart-Liebhaber. Und hat eben dann beschlossen, das systematisch anzulegen. Das Köchelverzeichnis, erst dann zum Ritter geschlagen waren das dafür, für diese Arbeit. Und dieses Köchelverzeichnis ist dann wohl überarbeitet worden, aber man kann sagen, im Grund ist es ganz einfach noch immer gültig. Jetzt hat mit einem Menuett, ist die Nummer 1.
Und was ist die Nummer 527?
Worüber eigentlich der Grund unseres heutigen Themas.
Der Don Giovanni.
Genau.
Der wurde wann uraufgeführt und wo? Und dann müssen wir nach Wien kommen.
Ja gut, der ist uraufgeführt worden in Prag. Und zwar ist er uraufgeführt worden 1786 oder 87, das weiß ich jetzt nicht ganz, ja, ich glaube 87 ist aufgeführt worden. Und zwar haben die Prager das bestellt, den Don Giovanni, ein gewisser Bondini war das, hat den bestellt, weil die Hochzeit des Figaro ein wahnsinniger Erfolg in Prag war. Mhm. War in Wien auch ein Erfolg, aber da ist eigentlich noch, weiß ich, 17 oder 18 Vorstellungen abgesetzt worden. Aber in Prag hat das Non Pian 3 zum Beispiel war ein Gassenhauer, das haben die Leute auf der Straße gesungen und gepfiffen und aufgrund dessen ist eben dieser Don Giovanni bestellt worden und der ist teilweise in Wien angefangen worden, aber eigentlich schon, da war seine beste Zeit in Bezug auf Verdienen. War schon vorbei, hat er angefangen auf der Landstraße, eines der ganz wenigen Male, dass er außerhalb der Stadt Quartier nehmen musste, aus monetären Gründen. Und
Entschuldige, wo auf der Landstraße ist das ungefähr?
Auf der Landstraße, ich glaube, 77, glaube ich, in etwa, gibt es halt. Also man muss gleich vorausschicken, dass es ein einziges Haus noch gibt, außer ein Deutschordenshaus natürlich, einziges, in dem er gewohnt hat. Alle anderen Adressen sind als Adressen da, und auch bezeichnet mit der heutigen Adressangabe. Also nicht Konskriptionsnummer oder was, sondern so wie es halt heute ist. Aber an Gebäuden steht nichts mehr.
Und welches gibt es noch?
Das Mozarthaus in der Domgasse, also das Figaro-Haus in der Domgasse.
Das ganz Bekannte. Und sonst?
Sonst gibt es in Wien, es sind alles, es sind viele Gedenktafeln an vielen Häusern, wo steht im Vorgänger- oder im Vorvorgängerbau. Und genauso ist es auf der Landstraße.
Ist mit dem Deutschordenshaus?
Ne, das Deutschordenshaus, das gibt es natürlich noch. Aber da war er, da hat er auch gewohnt, aber im Gefolge vom Erzbischof von Colloredo.
Und wo ist das Deutschordenshaus?
In der Singerstraße. Das Deutschordenshaus in der Singerstraße, das ist, also wenn man zu Haas und Haas, zum Teehaus geht.
Ja.
Und will in den Garten gehen, das ist im Garten, das ist eigentlich der Hof, einer der Höfe vom Deutschordenshaus.
Übrigens sehr empfehlenswert, dort zu sitzen im Hof vom.
Reizend.
Gut, wir waren aber eigentlich auf der Landstraße, Hauptstraße.
Auf der Landstraße, ja, genau, und da hat er übrigens auch die kleine Nachtmusik komponiert. Bitte frag mich nicht nach der KV-Nummer.
Wir sind ja kein Musikpodcast. Okay, und Don Giovanni, dann hat er den Don Giovanni
angefangen.
Ja.
Und dann ist er nach Prag und da hat ihm dieser Bondini, der das bestellt hat, in der Villa Bertramka war das, hat er ihm das Quartier zur Verfügung gestellt, dass er dort fertig komponieren könnte. Und zwar ein Riesenerfolg, der Don Giovanni, in Wien weniger.
Und der Don Giovanni war ja auf einem alten Stoff beruhend.
Auf einem sehr alten, der aber dann von Molière ja im 17. Jahrhundert bearbeitet worden ist und auf den eigentlich viele Bearbeitungen zurückgehen. Und Don Juan oder Don Juan, also wie man es halt ausspricht, der auch im Theater, im Kärntner Theater aufgeführt worden ist.
Und der Molière, der alte?
Nein, das war wieder eine andere Bearbeitung, und zwar die Don Juan oder Don Juan oder der steinerne Gast, eine Hanswurstiade geheißen.
Oh.
Und das war so ganz super und toll und gemacht und ganz lebensecht, wie Don Giovanni in die Hölle gefahren ist, haben sie es mit Feuer gemacht. Blöderweise ist aufgrund dessen das Kärntner Tor Theater abgebrannt.
Oh, also Kärntner Tor Theater bei einer Don Juan-Aufführung abgebrannt. Das war wann?
Das war 1763, also vor Mozart noch.
Ja.
Aber nur um zu illustrieren, dass damals dieses Thema ganz einfach schon da war.
Und populär war.
Populär war.
Und in Wien ist der Don Giovanni dann uraufgeführt worden im Burgtheater?
Im Hofburgtheater.
Das war, habt ihr über das sicher schon eine Folge gemacht, über das alte Hofburg?
Bin mir nicht sicher. Wenn erwähnt haben wir es sicher schon. Aber Hofburg haben wir eigentlich überhaupt noch nichts. Es steht uns noch bevor.
Aber das Hofburgtheater war nicht dort, wo jetzt das Burgtheater ist?
Nein, dort war ja die Bastei, wo jetzt das Burgtheater ist. Nein, das Hofburgtheater ist gebaut. Es war ein altes Ballhaus ursprünglich. Und
Ballhaus heißt zum Ballspielen?
Ja, Ballspielen. So. Ja, und,
also, Badminton?
Genau. Nur mit Bällen, glaube ich, nicht mit Federbällen, sondern mit Bällen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst durchs Michaelerdorf am Michaelerplatz kommend und da hast du ja den Fahrweg in der Mitte und links und rechts Fußwege. Und wenn du beim linken reingehst, kommst alsbald zu einem Fenster,
ja.
Und unter dem Fenster hast du eine Schrift und da steht, das war der Eingang zum alten Hofburgtheater. Und da war dieses Burgtheater. Was bis zur Eröffnung des neuen Burgtheater in den 1890er, 1895, glaube ich, eben das Burgtheater war.
Ist das dort, wo auch der Eingang zur Wohnung von Gottfried von Einem ist?
Naja,
in dem Durchgang.
In dem Durchgang,
ja. Gut, und dort wurde der Mozartsche Don Giovanni uraufgeführt.
Ja.
In Wien, also in der Wiener Uraufführung. Mhm. Da gibt es ja auch sind wir nämlich jetzt gerade eigentlich bei einem Jubiläum, weil am 23. März, also jetzt bei der Erstausstrahlung dieses Podcasts ist der 26. März, aber am 23. März 1783, also vor 240 Jahren, hat ja der Mozart auch im Burgtheater gespielt. Da gab es ja eine legendäre Aufführung, wo der Kaiser Josef die ganze Zeit dabei geblieben ist.
Ja, und er schreibt dann auch in einem Brief, dass ihm der, ich glaube dem Vater hat er das geschrieben, bei dem hat er immer diese ganzen, voller Stolz, diese Begebenheiten erzählt. Ich glaube, er hat sogar den Hut gelüftet und hat ihm seine Referenz erwiesen.
Na gut, aber der Mozart war ja bei Kaisers schon ein bekannter Gast.
Ja, war.
Was ist die erste Mozart trifft Kaisers?
Das war, wie der Mozart 6 Jahre alt war, und zwar 1762. Und da waren es an und für sich sowohl die Nannerl war eben als ausführende Musikantin, als Klavierspielerin, und er hat sogar schon komponiert teilweise, ist aber auch als Klavierspieler, waren als Wunderkinder bekannt.
Mhm. Zuerst in Salzburg natürlich.
Zuerst in Salzburg, dann hat es der Vater durch ganz Europa geschleppt und dann sind sie nach Wien gekommen und da war diese legendäre Geschichte wieder, wie die Kaiserin huldvoll war und er ist ihr am Schoß gekupft und hat ihr ein Bussel gegeben. Und dann hat er...
Das war natürlich auch in der Hofburg oder in Schönbrunn?
Das war in Schönbrunn. Und dann haben die Kinder gespielt oder nicht, auf jeden Fall ist der kleine Mozart ausgerutscht und hingefallen und alle Kaiserkinder sind weg, außer die Maria Antonia, die Jüngste, die ist gekommen und hat ihm geholfen aufzustehen und er hat zu ihr gesagt, dich heirate ich einmal. Na schau.
Ja, schau, das sind die Legenden, die legendären Geschichten. Wenn wir uns jetzt da zurückversetzen ins Jahr 1762, das kleine Mozart-Buberl und die kleine Schwester sind er ist sechs Jahre alt.
Sie war sechs Jahre, glaube ich, älter.
Mhm. Und die kommen in Wien an. Du hast mir gesagt vorher, die sind am Schanzl angekommen. Was ist das Schanzl?
Ja, das Schanzl war die Schanzlmaut und das war an der Donau. Musst du denken, die Rosauer Lände heute. Ja. Und dort sind halt die Schiffe angekommen und die aus der Fremde oder halt nicht aus der Umgebung angekommen sind, haben ja Maut zahlen müssen. Und die sind mit Klavier und mit allem Möglichen angekommen, die Mozarts.
Oh.
Und der Mozart war aber so lieb, hat, glaube ich, war so ein liebes Kind, hat, glaube ich, sogar ein kleines Klavierstück zum Besten gegeben, dass sie ganz schnell abgefertigt worden sind, aufgrund seiner, weil er so liebreizend war.
Und wo haben sie da, weiß man das, gewohnt in Wien?
Da haben sie, glaube ich, irgendwo, heutige Wiblinger Straßen, Färbergassen. Also so in etwa, Judenplatz, also so diese Gegend gewohnt.
Und wann ist er dann eigentlich nach Wien gezogen und warum?
Naja, das war dann schon sehr viel später, aber darf ich nur ganz kurz nur was sagen zum damals noch, wie er Kind war, dass er noch einmal bei Kaisers aufgetreten ist, und zwar in der Hofburg.
Ja.
Und da ist er wieder, da haben sie ein schönes Gewand bekommen, die Kinder von der Kaiserin. Und sie war wieder sehr liebreich und hat sie mit der Mutter unterhalten. Aber später hat die Kaiserin Maria Theresia ihrem Sohn, dem Ferdinand, ich glaube, die Modena war der, hat gesagt, er soll sich nicht mit so einem, sie hat nicht gesagt Gesindel, aber mit diesem fahrenden Volk abgeben, weil die müssen faktisch sein, also sind unter seinem Stand. Also da war es nicht mehr so ganz, ganz lieb.
Ja. Also da waren sie also nicht gut genug von der Herkunft her?
Offensichtlich. Und sie haben musiziert oder für Geld. Ich meine, Nonna.
Naja, und ich meine, ein bisschen muss man ja sagen, vielleicht sind ihr seine Briefe zu Ohren gekommen. Weil die Briefe der Familie Mozart sind ja sehr kurzweilig, aber nicht sehr zurückhaltend.
Nein, und das ist ja, er schreibt ja, er hat ja sehr viele Fäkalausdrücke. Und es gibt ja welche, ich weiß, du wirst jetzt ganz böse sein, weil das, du bist immer fuchtig, wenn ich dir das sage. Es gibt ja Psychologen, die behaupten, er hätte das Tourette-Syndrom gehabt. Was ich aber eigentlich selber nicht glaube, wenn man sich die Briefe so, ich meine, ich habe sie jetzt nicht gelesen, alle, aber trotzdem, er hat mit dem Besle, hat er mit dem Augsburger Besle, mit seiner Cousine. Und wenn man die Briefe seiner Mutter anliest, also die beschreibt ihre Verdauung in durchaus drastischen Ausdrücken. Und das ist eine sehr beliebte Ausdrucksweise gewesen. Ob nur in der Familie Mozart oder überhaupt, könnte ich jetzt nicht sagen.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Sprache wird wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen sein. Okay. Also, der ist als Kind noch einmal in Wien, aber da sind wir ja noch immer relativ früh in den 60er oder frühen 70er Jahren. Wie ist das jetzt mit dem Deutschordenshaus und dem Erzbischof Colloredo? Da ist er selber angestellt, und wie alt ist er da ungefähr?
Ja, ich glaube, mit 16 ist er in den Dienst von Colloredo getreten und ist dann eben, der Colloredo musste aus familiären Gründen, glaube ich, nach Wien und hat eben im Deutschordenshaus gewohnt. Klarerweise, es war Orden halt, ja. Eine kirchliche Sache. Und der Mozart scheint aber sehr viel Freiheit gehabt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum er so, der Colloredo war ihm halt unsympathisch, aber ich meine, jedes Mal, wenn er um Urlaub angesucht hat, hat er Urlaub gekriegt. Und es war ja nicht so, dass er jetzt da um zehn Tag Urlaub angesucht hat, sondern du musst dir vorstellen, die sind durch ganz Europa gereist. Also das waren Monate. Und er hat eigentlich immer gekriegt, diese Urlaube. Nur hat er da müssen, im Deutschordenshaus hat er müssen mit dem Küchenpersonal essen. Und das hat ihm überhaupt nicht passt. Und in Wien.
Da ist er sich dann wieder zu gut vorkommen. Also laut der Standesfragen.
Ob er sie zu gut oder ob es ihm nur halt ganz einfach nicht recht war. Weil, du musst dir vorstellen, er war in Wien und das war 1981 wahnsinnig begehrt und auf einmal war irre Hype um ihn. Und er hat Klavierstunden gegeben, er hat Konzerte gegeben, er hat komponiert. Er ist ganz einfach ein Star gewesen, ein Wahnsinniger. Und beim Erzbischof war er der Angestellte. Und einmal, das schreibt er ganz empört in seinem Brief, hat er müssen spielen bei einer Abendveranstaltung vom Erzbischof. Und wäre aber eingeladen gewesen bei der Gräfin Thun Hohenstein, glaube ich. Wurscht, das ist ja egal, bei irgendeiner Gräfin. Und der Erzbischof hat ihn aber nicht gehen lassen, weil er gefunden hat, also eigentlich soll er seine Arbeit machen. Und dann hat er dem Vater geschrieben, ich habe bei diesem Scheißkonzert sein müssen und stell dir vor, wer bei der Gräfin war, der Kaiser. Und also so musst du dir vorstellen, das war, also es hat ihm furchtbar aufgeregt, dass er halt da Angestellter ist und nicht machen darf, was er möchte. Und das war dann so, dass er sich entschlossen hat, was total ungewöhnlich war und wirklich auch sehr wagemutig. Er hat sich entschlossen, Freiberufler quasi zu werden.
Er hat hingeschmissen beim Colloredo. Oder wird das Verhältnis zum Colloredo geendet, im Deutschordenshaus?
Er hat ein Abschiedsgesuch eingereicht. Und der Colloredo, dem war das ganz einfach lästig. Der hat gesagt, er soll zum Graf Arco gehen. Das war sein der Haushofmeister oder so. Und dem ist der Mozart anscheinend auf die Nerven gegangen. Und er hat dann dem Vater geschrieben, er hat mich mit einem Tritt in den Arsch hinaus befördert. Wobei man sagen muss, eigentlich angenommen hat dieses Abschiedsgesuch niemand. Also rein formal war der bis an sein Lebensende angestellt beim Erzbischof.
Gut, und dann war er freier Komponist und Unterrichtender. Aber wie stellt man das nochmal um? Wir reden ja eigentlich über die Orte, Mozart in Wien. Ja. Wo hat er noch gespielt oder wo sind seine Sachen? Hat er eigentlich selber gespielt? Er hat selber Klavier gespielt, oder?
Und er hat selber Klavier gespielt, Geige gespielt. Und er war ja dann auf einmal ohne Wohnung.
Ach so, weil er gewohnt hat im Deutschordenshaus. Ja.
Und er hat aber gekannt aus Mannheim, von einer seiner Reisen, die Familie Weber. Und diese Webers, da hat er sich verliebt gehabt in Mannheim, schon in die älteste Tochter, in die Aloysia. Da hat gehabt irrsinnige Pläne, er mich mit ihr, dass sie als Sängerin, sie war eine sehr gute Sängerin, mit ihr als Sängerin nach Italien und so weiter. Die hat aber inzwischen einen anderen geheiratet gehabt. Aber die Mutter hat mit 3 Schwestern noch in Wien gewohnt. Und zwar im Haus zum Auge Gottes, in der Milchgasse 1.
Auge Gottes Kino?
Nein, Auge Gottes hat das Haus, das Auge Gottes Kino ist ja im 9. Aber das ist dort, wo der Gutruf drinnen ist.
Der berühmte Gutruf, wo der Gwaltinger immer gesessen ist.
Genau, also in der Nähe vom Petersplatz, also zwischen Petersplatz
und Kaffeekorb.
Und Kaffeekorb, ja genau, weiß jeder. Und dort hat er gewohnt bei den...
Gibt es ein Supersteak beim Gutruf?
Ja.
Na gut.
Gut.
Also dort hat er gewohnt.
Ja. Dort hat er gewohnt. Und die Mutter und die 3 Töchter. Konstanze war 19, er war 25, 1781.
Die Webermutter und die 3 Töchter.
Die Webermutter und die 3 Töchter. Und die Webermutter, die wird also überall eher als Kupplerin beschrieben. Also eher schlecht beschrieben. Und der Vater hat das mit äußerstem Missfallen gesehen. Wir haben ja diesen ganzen Briefverkehr vom Vater und Sohn, das ist ja das Aufschlussreichste. Und der Mozart hat, bitte? Also der Mozart hat gefunden, dass es wahnsinnig bequem ist. Er muss überhaupt nichts machen. Die wuseln um ihn herum. Allerdings hat die Konstanze noch einen Vormund gehabt und die Mutter und der Vormund dürften da was ausbaldobert haben und wollten dem Mozart was unterschreiben lassen, dass er quasi, also ich möchte nicht sagen entehrt, aber halt die Konstanze quasi heiraten muss. Und die Konstanze hat das aber genommen und zerrissen und hat gesagt, über die Mutter sagt eigentlich niemand was Gutes. Und es ist dann so weit gekommen, dass er die Constanze geheiratet im Endeffekt. Und hat es auch dem Vater gestanden und der war von den Socken.
Also der war nicht so begeistert. Und wo, und da hat er mit der Constanze weiter in der Milchgasse gewohnt?
Nein, nein, das hat, da war er noch nicht verheiratet, dann ist er gezogen. Dann ist ihm das doch selber wahrscheinlich zu komisch vorgekommen. Dann ist er gezogen am Graben.
Oh, der und, war aber noch nicht so nobel wie jetzt?
Oh ja, der Graben schon? War immer erste Adresse. Und in ein Haus, das den Arnsteins gehört hat, weiß nicht, ob es Fanny Arnstein, Bankier Arnstein. Und zwar ist es das Haus, wenn du denkst, Habsburger Gassen, Kohlmarkt.
Ja.
Also vom Graben weg. Eck Habsburger Gassen ist jetzt der Tschibo, Eck Kohlmarkt ist der Cartier. Und dazwischen ist ein Haus und das war dieses, da ist dieses Haus, in dem er gewohnt hat, gestanden. Er hat gesehen, das Zimmer ist 15 Fuß lang und einen Fuß breit. Also es wird ein bisschen übertrieben gewesen sein, aber es war halt offensichtlich nicht.
Es war ein Schlauch.
Es war ein Schlauch, ja. Nicht so, und nicht so Dings. Aber er war halt schon sehr, sehr bekannt.
Na, und wo hat er, sag mal noch was über die Konzertorte, wo hat er gespielt? Wir hatten schon eben das Burgtheater, dann das Kärntner Tortheater, gab es wieder oder war das noch in Asche,
ja,
und Asche?
Nein, das ist wieder aufgebaut. Aufgebaut worden. Da ist, da hat er auch sein Opern hauptsächlich dann von ihm gespielt.
Sag noch einmal, wo war das Kärntner Tor Theater? Beim Kärntner Tor aber.
Genau dort, wo das Sacher jetzt ist, Hotel Sacher jetzt ist. Und wo die Oper ist, muss man sich vorstellen, dass die Stadtmauer war. Mhm. Also das war direkt hinter der Stadtmauer, in der Stadt natürlich. Und dann hat er gespielt, das war so, dass Musiker Subskriptionskonzerte veranstaltet haben. Das heißt, die haben auf eigene Rechnung sozusagen gemietet und da waren sehr viele in der Mehlgrube.
Okay, wo ist die?
Die Mehlgrube war am Neuen Markt, dort wo jetzt das Hotel Ambassador ist. Die Rückseite, also eine Seite auf der Kärntnerstraße und die andere Seite am Neuen Markt. Vis-à-vis war übrigens ein Kaffeehaus, wo sehr viele Journalisten verkehrt haben. Und diese Mehlgrube, der Beethoven, also da haben alle die ihre Subskriptionskonzerte oder teilweise gemacht.
Wie, und wieso hat das Mehlgrube geheißen?
Weil man ursprünglich Mehl verkauft hat auf dem
Markt. Ja, ist logisch.
Und der Mehllager war und ja. Und dann waren Augartenkonzerte.
Aha, wo waren die, im Palais Augarten oder die im Park?
Im alten Palais Augarten, also in dem, wo das dann ruinös schon war, wo jetzt eigentlich in dem Teil, wo die Manufaktur drinnen ist. Und, also in der alten Favorita.
Ach so, ja. Mhm.
Und das ist veranstaltet worden von jemandem. Und dann hat der Jan, das war ein Cafetier, dem...
Nicht der Turnvater.
Nicht der Turnvater, der war ja später. Aber dieser Cafetier Jan, kennst du das Café Frauenhuber, kennst du natürlich.
Klar, ja.
Klar, und dem hat das gehört.
Aber jetzt müssen wir noch sagen, wo das Café Frauenhuber ist.
In der Himmelpfortgasse, Rauensteingassen, stoß da.
So da quasi am Eck hinterm Steffel.
Ja,
in der Gassen rechts vom Steffel.
Stückel vor dem Finanzministerium.
Ja.
Und dieser Jan hat schon dort Konzerte veranstaltet, da hat er ein Konzertsaal gehabt, oben lokal, und eben Morgenkonzerte im Augarten.
Oh. Und die, okay,
teilweise auch im Freien.
Ah, teilweise auch im Freien. Mhm. Mhm. Und weiß man da auch noch, was er da gespielt hat? Oder so?
Eigentlich, das ist mir jetzt nicht ganz, das weiß ich jetzt nicht, bin nicht ganz geläufig, ist mir nicht ganz geläufig.
Und am Kobenzl im Schloss hat er auch gespielt?
Da, na ja, aber ja, wird er sicher gespielt haben, aber im Schloss am Kobenzl ist er, war er im Sommer oft oder manchmal eingeladen beim Grafstadion.
Und was ist mit den Redoutenseelen? Die hat es auch gegeben, die waren Teil der Hofburg?
Die waren Teil der Hofburg und da hat er, das ist dann auch später gewesen, da ist er, hat er eine kleine Stelle als Hofkompositeur gehabt und da hat er, erstens einmal ist er ganz gern hingegangen, hat er dem Vater einmal geschrieben, er soll ihm ein Harlequin-Kostüm schicken, damit er sich verkleiden kann. Und dann hat er müssen Tanzmusik komponieren für die für Bälle, die dort stattgefunden haben. Eben die Redoutensäle, die dann 1994 abgebrannt sind.
Aber das waren schon die Redoutensäle?
Man hat Redoutensäle.
Das ist das, wo jetzt der Nationalrat
drinnen war.
Sitzungssaal. Genau. Dort hat der Mozart zum Tanz aufgespielt. Sind die Tänze auch im Köchelverzeichnis wahrscheinlich?
Sicher, aber bitte, ich bin überhaupt kein Mozart-Experte.
Und dazwischen ist er immer herumgereist.
Er ist herumgereist, er wollte ja immer irgendwelche Aufträge. Er hat auch gekriegt, oft schon viel früher, oder zum Beispiel Kurfürst Maximilian von Mannheim nach Bayern gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, hat er den Idomeneo als Auftragswerk komponiert. Die Opern waren eigentlich alle Auftragswerke, waren mir nicht.
Ah, die Da Ponte, die Da Ponte-Opern auch?
Außer in Figaro, ich glaube, da hat der Da Ponte, also da haben sie sich, der Da Ponte auch. Aber zum Beispiel die Entführung aus dem Serail, das hat der Kaiser Josef bei ihm bestellt. Der wollte ein deutsches Singspiel.
Unser Josef
der Zweite. Und da waren diese Türken,
Und die Zauberflöte, was, das war eine Freimaurer-Auftragswerk? Nein.
Nein, das war von Schikaneder, den hat er gekannt, war der Findiger, der Theaterdirektor, den hat er schon gekannt, ich glaube aus Mannheim oder aus Augsburg, egal, also von viel früher. Und der hat das Freihaustheater gekauft im 4. Bezirk. Und hat eben die Idee für diese Oper gehabt. Und da sind sehr viele freimaurerische Ideen eingeflossen. Und für den Mozart war das sehr gut, weil der war schon ziemlich down damals.
Was finanziell?
Finanziell und auch gesundheitlich. Weil das war im letzten halben Jahr seines Lebens. Und der Schikaneder hat das Libretto geschrieben und er hat komponiert. Und das Ganze ist ziemlich verwirrend.
Und war aber ein Erfolg, noch einmal.
Total, der totalste Erfolg. Ja, da sieht man zum Beispiel, da hat es einen gewissen Blanchard gegeben, der Flugmaschine im Prater vorgestellt hat. Und der Mozart war zwar nicht selber dort, schreibt er, da stand sie. Aber er hat das sofort aufgenommen und hat das in den zweiten Akt der Zauberflöte eingebaut. Also, und das war natürlich... War allerdings ein völlig anderes Publikum als bis dahin. Ne?
Und der Schikaneder ist reich geworden dadurch?
Der Schikaneder ist reich geworden, der konnte sich dann gemeinsam mit einem Kompagnon, mit Bartholomäus Zitterbart hat der Kompagnon das Theater an der Wien kaufen. Wobei er das eigentlich musste, weil der Starhemberg das Freihaustheater geschlossen hat.
Und wo, jetzt haben wir ein paar Aufführungsorte, jetzt weiß ich aber noch immer nicht genau, wo er noch gewohnt hat.
Ja, okay. Also ja, die Wohnung, die er sich leisten konnte und die es eben heute noch gibt, in der Domgasse, das Figaro-Haus.
Wo man fast nicht reinkommt, weil so viele Touristen sind.
Ja, ist erstens einmal das Einzige, was noch als das Originalhaus ist. Und außerdem das, wo er am reichsten war, sagen wir so. Da hat er den größten Erfolg gehabt und da ist er dann, da hat er dann gewohnt und in einer Vierzimmerwohnung mit Dienstbotenzimmern am Dachboden und hat auch Personal gehabt und ja, und da war er sehr gut beducht. Das Wichtigste war ihm ein großer Billardtisch, das er dort gehabt hat. Aber er war fanatischer Billardspieler, allerdings ein sehr schlechter angeblich.
Was haben die Karambol gespielt natürlich?
Nehmen wir an.
Kann man nicht vorstellen, dass die Bull gespielt haben.
Bull haben sicher nicht gespielt.
Oder Snooker. Da hätte er eine größere Wohnung gebraucht.
War im Übrigen der Pilatisch, soweit ich mich erinnere, ich möchte es jetzt nicht beschwören, aber unter seinen Möbeln das wertvollste Stück nach seinem Tod. Jetzt weiß ich aber nicht
mehr. Und wie lange hat er dort gewohnt in der Domgasse, in etwa?
Da hat er bis 84 gewohnt. Bis 83 eigentlich.
Ach so, da müsste er dann ja schon relativ bald raus. Das hat er sich dann nicht mehr leisten können, oder wie?
Das hat er sich dann nimmer mehr. Warte mal, ich muss jetzt nachdenken, ob ich nicht einen Blödsinn erzähle. Nein, Blödsinn, er ist erst 84 hinzogen, entschuldige. Ich habe jetzt ein bisschen Verwirrung gehabt. Also zuerst war es einmal immer bergauf gegangen. Von der Milchgassen am Graben, dann hat ihm da ein Mäzen am Kohlmarkt eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Dann ist er am Judenplatz gezogen. Und dann in Trattnerhof am Graben. Und zwar war das wohl an der Stelle, wo heute der Trattnerhof ist, aber nicht
das Gebäude. Aber nicht das gleiche Gebäude.
Mhm. War eben, das hat dem Trattner gehört, dem Buchdrucker, der den Auftrag für die Schulbücher von der Maria Theresia bekommen hat. Die Schulbücher
guter Auftrag, guter Auftrag.
War damals ein guter Auftrag und hat hemmungslos Raubdrucke hergestellt. Also dem war das alles völlig wurscht. Der hat eben, und war dementsprechend gut beducht. Und seine Frau er war Konzertsaal in dem Trattnerhof und seine Frau hat Klavierstunden beim Mozart genommen. Und es war ja so, der Mozart hat ja sehr viele Klavierstunden gegeben. Und die Männer sind meistens zu ihm gekommen. Und zu den Frauen ist er gegangen. Und wenn die kein Klavier gehabt haben, hat er sein, er ist ja jetzt nicht selber einen Buckel genommen, haben aber einen Träger gehabt, der sein Klavier, also sozusagen mitgenommen hat.
Meine, das war jetzt nicht die waren ein bisschen kleiner, das waren jetzt nicht die Bösendorfer Flügel.
Ja. Kann man sagen. Ja, also gut, und dann konnte er sich eben leisten, in das Kamesinerhaus, hat das damals geheißen, zu ziehen. Der Kamesiner war sehr bekannter Stuckateur.
Das ist jetzt schon das in der Domgasse.
Das ist in der Domgasse. Ja. Er war ein sehr bekannter Stuckateur und daher sind jetzt dann noch sehr schöne Stuckarbeiten. Weil man annimmt, dass der Kamesiner das auch als sozusagen als
Herzeige, als eigentlich Herzeige, als Showroom
gezeigt hat. Und da hat er eben gewohnt, sehr luxuriös. Der Vater ist gekommen, war total beeindruckt. Und dort hat ihn der Haydn zum Beispiel auch besucht. Dann hat er einen Schüler gehabt.
Der Papa Haydn.
Der Papa Haydn im Übrigen auch vom Mozart kreiert, dieser Ausdruck, der dem Haydn dann blieb ist. Angeblich hätte ihn auch der 17-jährige Beethoven dort besucht, das ist aber nicht belegt. Es ist eine Fremdenfördergeschichte, das man heute erzählt, wenn man hinkommt. Und dieses, das hat dann Figaro-Haus geheißen und 2006 zum 250. Jubiläum von seinem Geburtstag ist das als Museum jetzt so ausgestattet worden.
Ah, das war vorher gar nicht so prominent.
Da ist das ganze Haus, also weil das war ein riesiges Damm 2006. Dieses.
Okay. Und dort hat er nicht gelebt bis zu seinem Tod offensichtlich?
Nein, da hat er eigentlich relativ kurz gelebt, da hat er 450 Gulden Jahresmiete gezahlt. Wobei man sagen muss, dass angeblich, habe ich eben gelesen, dass um 500 Gulden eine Familie ganz gut leben hat können, ein Jahr lang. Man könnte das jetzt in Euro umrechnen, was ja, völlig sinnlos ist.
Sinn, ja.
Was noch interessant ist, war, das Haus hat der Schwiegertochter von dem Kamesiner gehört und in ihren Steuererklärungen findet man nicht nirgends diese Miete verzeichnet.
Die hat schwarz vermietet.
Könnte sein, aber vielleicht hat er in Wirklichkeit nichts gezahlt oder hat es anders abgearbeitet, ich weiß es nicht.
Okay, jetzt im Schnelldurchlauf, wohin ist er dann gezogen?
Dann ist er auf die Landstraßen gezogen.
Also die Landstraßen.
Die kleine Nachtmusik teilweise. Ja, und in der Domgasse natürlich hat er den
Figaro.
Und der Figaro ist ja dir aus deiner Kindheit erinnerlich.
Ja.
Du musst es jetzt nicht singen. Aber ich habe da ja öfter Wolke Sapete vorgesungen, sagt schöne Frau.
Ich habe glaubt Holde.
Sagt Holde Frau, ich weiß es nicht.
Ich weiß es. Sagt Holde Frauen. Und genug.
Genau, also das war, ja, dann ist er von dort weggezogen, ist eben auf die Landstraßen, das hat ihm aber überhaupt, der war ausgesprochen, der wollte nur in der inneren Stadt, also in der Stadt halt sein. Ja. Und dann ist er in die Schultergassen, Ecktuchlaben gezogen, das anscheinend war das dann wirklich, da hat er das Krönungskonzert gesehen, dann hat er, musste er wieder in die Vorstadt, in die Währingerstraßen. Da hat er wieder kurz gelebt, hat die 40. Symphonie, die ja wirklich die bekannteste von ihm ist. Übrigens Köchelverzeichnis 550.
Oh je, dann nähern wir uns schon dem Ende.
Ja, naja, gut, wir sind schon 87, 88. Dann ist er am Judenplatz, in das Haus, neben dem Haus, wo jetzt die Gastwirtschaftsschule drinnen ist. Mhm.
Was, wo das Plattengeschäft ist oder wo der Grieche drinnen ist oder was andere Lokal ist?
Plattengeschäft, weiß ich jetzt eigentlich nicht.
Achso, denn das Plattengeschäft ist ja in der, ist ja dort, wo die Gastronomieschule ist. Links oder
ist
rechts?
In der Kurrentgassen, das Plattengeschäft oder wo?
Nein, ja. Das ist direkt, wo die Gastronomie.
Achso, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Wurscht. Dort war er und dann ist er nach Berlin. Mhm. Also in der Zwischenzeit war der Don Giovanni, dann war der mit, also die drei da Ponte Opern, die also wirklich alles übertreffen. Ich weiß, du sagst die Zauberflöte auch, aber ja, also ich finde die drei da Ponte Opern, außer die Cosi ist nicht so meins, aber bitte, wurscht.
Und ich mag die Zauberflöte schon, die ist schon schön. Aber gut, gegen den Don Giovanni kommt nichts.
Und Figaro, bitte.
Den müssen wir uns jetzt in der Oper anschauen.
Ja, schauen wir uns an. Und am Judenplatz hat er die erste Probe von der Così fan tutte abgehalten. Angeblich war da der Haydn dabei. Und dann ist er nach Berlin, weil er hat immer gehofft, dass er irgendwo Aufträge kriegt. Und in Berlin hat er aber schreckliche Sehnsucht gekriegt nach der Stanze.
Das werden wir zum Abschluss.
Ja.
Noch einmal aufgreifen.
Gut. Und dann ist er, und dann, was war 1790?
Unser Kaiser Josef ist gestorben.
Ist gestorben und auch der Mozart war einerseits am absteigenden Ost, andere hat nie Geld gehabt, obwohl er sehr viel verdient gehabt hat. Aber es war so, dass der türkische, dass ein weiterer türkisch-russischer Krieg war, in den Österreich involviert war und dadurch halt auch diese Aufträge zurückgegangen sind. Und dann ist unser Josef gestorben und der Leopold ist gekommen. Der Leopold II., der an und für sich kein schlechter Kaiser war, aber überhaupt musisch nicht so interessiert.
Sprüde.
Und dem Mozart hat das, die haben nicht miteinander können und der Mozart hat keine Aufträge gekriegt und ist auch nicht eingeladen worden zur Krönung nach Frankfurt. Und ist auf eigene Faust und auf eigene Rechnung hingefahren. Hat ihm aber auch nichts genützt, aber in der Zwischenzeit hat die Konstanze hier den Umzug vom Judenplatz in die Rauensteingasse organisiert und hat auch versucht, Darlehen zu bekommen. Und da finde ich ganz interessant, also ich wollte 2000 Gulden. Euro Gulden, Darlehen von jemandem, und zwar hätte er da braucht 1.000 halt für Laufendes und 1.000, um andere Schulden zurückzuzahlen.
Aha.
Und da hat er ja eindringlich gesagt, das soll sie aber nicht bekannt geben, sie soll sagen, es war entweder Spielschulden oder Spekulationsschulden, weil das war anscheinend...
Das war okay.
Das war okay, aber Schulden zu machen, um andere Schulden zurückzuzahlen, also das ist nicht gegangen. Aber auf jeden Fall finde ich das toll, dass sie das
alles organisiert hat. Ja.
Und das war aber wieder keine kleine Wohnung. Das war wieder eine 3- oder 4-Zimmer-Wohnung. Also so war es nicht, dass er jetzt so arm war.
Und okay, das war in der Rauensteingasse. Ja, und dann ging es bergab und er ist krank geworden und hat sein fiesriges Frieselfieber
Ja, das war dann der Schluss. Da ist aber dazwischen eben die Zauberflöte gekommen. Mit Schikaneder, da hat er die Uraufführung mit einem riesen Erfolg dirigiert. Und dann ist auf einmal ein geheimnisvoller Mann gekommen und hat ein Requiem bei ihm bestellt. Und das war's aber, das ist ganz einfach klar, da war dieser, ein gewisser Baron Walseck. Und der wollte ein Requiem für seine Frau, wollte das aber als sein eigenes ausgeben, das seine Komposition. Und hat deswegen, eben verschwiegen, bei wem er es bestellt hat. Und er hat wenig Geld kann er gar nicht gehabt haben, weil er hat ja zwei Söhne, also er hat viele Kinder gehabt, wo die meisten gestorben sind, aber er hat zwei Söhne Überlebende gehabt, den Karl, der war in Löwenburgschen Konvikt, bei den Pieristen, die man heute sagen, im Internat, was also sicher gehoben war. Und der Kleine ist erst im Juli auf die Welt gekommen, der Franz Xaver, 91. Und der hat noch immer viel verdient, aber er hat halt leider Gottes auch mehr ausgegeben, als er verdient hat.
Und dann ist er am 5. Dezember 91 gestorben am, wie heißt die Krankheit?
Was steht am hitzigen Frieselfieber.
Am hitzigen
Man nimmt heute an, dass es eine rheumatische Erkrankung war. Aber wenn du dir vorstellst, wie der in seiner Jugend und sein ganzes Leben
hin und her
in diesen Kutschen, ist ja ein Wahnsinn.
Und ist dann beerdigt, das weiß man ja, in einem Schachtgrab am St. Marxer Friedhof, über den es auch eine Folge gibt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, was aber überhaupt nichts Ungewöhnliches war.
Also und man glaubt in so einem
Klappsack
vom lieben Josef.
Das weiß man aber auch nicht mehr, weil es gibt ja 100.000 Sachen. Einige sagen ja, der Klappsack war verboten, was aber nicht stimmt, sondern die josephinische Begräbnisordnung mit Klappsack ist zurückgenommen worden. Das heißt, du musstest nicht in einen Klappsack.
Ah, aber du konntest.
Aber du konntest.
Sehr vernünftig.
Aber Schachtgrab war also nichts Ehrenrühriges. Und in der Michaelerkirchen ist 5 Tage nach seinem Tod das erstmals ein Teil des Requiems aufgeführt worden.
Mhm.
Und er hat sie nicht fertiggestellt, sondern sein Schüler, der Franz Xaver Süßmeier.
Der so heißt wie sein Sohn.
Der so heil und was auch einige Leute
zu Gerüchten veranlasst hat,
genau.
Und jetzt gibt es ein Ehrengrab am Zentralfriedhof.
Wo überhaupt nichts von ihm drinnen ist. So weil wie man angefangen hat zu, naja, es ist natürlich wurscht, aber man könnte auch mit DNA-Analysen, wie es ja jetzt ganz aktuell mit Beethoven ist, dass man ganz genau weiß, was er gehabt hat. Kann man ihm nimmer mehr.
Und im Burggarten gibt es das Mozart-Denkmal.
Das ursprünglich am Albertinerplatz gestanden ist und irgendwie halt total süßlich ist.
Ja, so wie der Mozart überhaupt verkitscht ist. Und jetzt zum Schluss, weil das geht eigentlich nicht eine Folge über den Mozart, ohne dass man ein bisschen was aus seinen Briefen vorliest. Aber ich kann das nicht vorlesen, dann musst das du vorlesen.
Ja gut, ich lese also keine Besle-Briefe vor. Ich lese einen Brief vor, den er aus Berlin geschrieben hat, das war also 1789, an sein liebstes Weiberl. Und da schreibt er, seine Frau, die Konstanze, hat ja dann an den geheirateten Niesen und hat mit dem gemeinsam die Briefe von Mozart herausgegeben. Ihre Brief, von ihr gibt es gar nichts. Ihre hat es unter den Tisch fallen lassen. Und es sind sehr viele Stellen sehr geschwärzt gewesen. Aber jetzt kann man natürlich mit gewissen Methoden diese geschwärzten Stellen
wiederherstellen.
Außer es gibt in dem Brief eine geschwärzte Stelle, die man nicht wiederherstellen konnte. Also da schreibt er, den 1. Juni werde ich in Prag schlafen und den 4. bei meinem liebsten Weiberl. Richte dein liebes, schönes Nest recht sauber her, denn mein Bübtel verdient es in der Tat. Er hat sich recht gut aufgeführt und wünscht sich nicht als dein schönstes
piep, piep, piep
zu besitzen. Stell dir den Spitzbuben vor, dieweil ich so schreibe, schleicht er sich auf den Tisch und zeigt mir mit Fragen, ich, aber nicht faul, gebe ihm einen derben Nasenstüber. Der Bursch ist aber nur
Piep, piep, piep.
Jetzt brennt auch der Schlingel noch mehr und lässt sich fast nicht bändigen. Ich hoffe doch, du wirst mir auf die erste Post entgegenfahren. So, das war...
Servus, Fritzi.
Servus, Daniela.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.